Jetzt geht es nicht nur um die Propheten und Apostel, sondern auch um andere Leute, die vorbeikommen. Jeder, der kommt im Namen des Herrn, soll aufgenommen werden. Dann aber sollt ihr ihn prüfen und so kennenlernen. Und jetzt kommt ein Satz, den liebe ich. Ihr solltet nämlich euren Verstand anwenden zur Unterscheidung über rechts und links. Das finde ich einfach genial. Ja, also bitte ein bisschen Köpfchen einschalten. Guck dir den Typen an, der da vor dir steht. Herzlich willkommen bei Glauben Denken. Wir sind in der Gesamtreihe Fenster in die frühe Kirche. Wir schauen uns in einigen Vorträgen die Didache an, die Lehre der 12 Apostel oder genauer gesagt die Lehre des Herrn durch die 12 Apostel. Wir haben in den ersten Abschnitten uns befasst damit, was es bedeutet, ein christliches Leben zu führen. Und wir haben im letzten Vortrag auf drei zentrale Aspekte der Gemeindepraxis dieser frühen Gemeinden geschaut, nämlich auf die Taufe, Fasten und Gebet und das Abendmahl. Und jetzt schauen wir auf ein spannendes Thema, was vielleicht für uns ein bisschen entfernt zu sein scheint, aber wenn man es genau schaut, dann doch wieder merkt, wie aktuell es ist. Nämlich geht um Prophetie und um Gastfreundschaft und um manches andere noch mehr. Und wir steigen ein. Ich folge hier der Bibliothek der Kirchenväter von der Uni Fribourg in dem 11. Kapitel oder 11. Abschnitt. Der ist etwas länger. Ich lese ihn aber jetzt und werde ihn kurz kommentieren und dann am Ende auch noch eine Gesamtaussage dazu machen. Also, es geht los. Gemeinde, Hausgemeinde in einer engen Gemeinschaft. So können wir uns das vorstellen. Wer also zu euch kommt, der kommt also von irgendwoher, kommt zu dieser Gemeinde und all das Obige, das oben Gesagte euch lehrt, den nehmt auf. Also wenn jemand ankommt und sagt, hier, ich bin auch Christ, ich bin hier Prophet, ich bin Wanderprediger, ich bin Evangelist, dann fragt ihr mal, was der da eigentlich so lehrt. Und wenn er das lehrt, also das alles, was schon in der Didache genannt worden ist, Weg des Lebens, Weg des Todes, klare Ethik, Jesus im Zentrum und, dann nehmt ihn auf. Also da gibt es keine weiteren Diskussionen, der wird aufgenommen. Wenn er aber, selbst ein verkehrter Lehrer, euch eine andere Lehre vorträgt zur Vernichtung der unsrigen Lehre, so hört nicht auf ihn. Aber wenn er lehrt zur Mehrung der Gerechtigkeit und zur Erkenntnis des Herrn, so nehmt ihn auf wie den Herrn. Also es wird unterschieden zwischen ihr Lehrern, die die Lehre und die Gemeinde zerstören, und richtigen Lehrern. Und die Gemeinde wird hier also ernst genommen in ihrer Prüfpflicht und ihrer Prüfungsaufgabe, Aufgabe zur Prüfung. So wie Paulus auch sagt, Prophetie verachtet nicht, den Geist löschet nicht, prüfet aber alles und das Gute behaltet. Das ist hier im Hintergrund, das kannten die, deswegen klingelte das direkt, diese apostolische Anweisung des Paulus direkt in ihren Hinterkopf, wenn sie das hier jetzt gelesen haben. Also es ist erstmal eine große Offenheit für Leute, die dazukommen, die lehren wollen, die prophezeien wollen. Okay, aber schaut auf die Lehre. Ist da irgendwas Komisches drin? Ist da irgendwie eine Tönung drin, die letztlich destruktiv ist, unseren Glauben dekonstruiert? Oder ist das etwas, was unseren Glauben wirklich stärkt und was eben auch zur Mehrung der Gerechtigkeit, also eines gerechten Lebens, führt? Oder ist es eine Mehrung der Ungerechtigkeit, die dadurch herausgebracht wird? Und ist es eine Mehrung der Erkenntnis des Herrn? Wenn das so ist, dann nehmt ihn auf wie den Herrn. Also absolut offen angenommen. Hey, Brother, komm hier. Wir freuen uns, dass du da bist. Betreffs der Apostel und Propheten, jetzt wird es spezifisch. Also erstmal ging es überhaupt, wer lehrt da was? Und jetzt kommen bestimmte Leute, Apostel und Propheten. Apostel heißt ja Gesandte. Also wir könnten auch sagen Missionare, Evangelisten. Betreffs der Gesandten und der Propheten haltet es entsprechend der Vorschrift des Evangeliums. Also sofort denken wir, was ist die Vorschrift des Evangeliums? Jeder Apostel, der zu euch kommt, soll aufgenommen werden wie der Herr, also wie Jesus selbst. Er soll aber nicht länger als einen Tag bleiben, wenn es nötig ist, noch den zweiten. Kann ja sein, dass er krank ist oder Schiff fährt noch nicht weiter oder was auch immer. 3 Tage aber, wenn er bleibt, ist er ein falscher Prophet. So, was ist dahinter? Ja, offenbar gab es Leute, die sind rumgereist und haben auf Kosten der Gemeinden gelebt, die große Gastfreundschaft ausgenutzt. Ich sag mal, jeder Pastor oder viele Pastoren werden davon auch ein Lied singen können, dass Leute kommen und sie wollen Geld haben. Ist ja auch okay, sollen wir auch gerne geben, aber wir haben das natürlich auch immer schon in lebendigen Gemeinden, besonders erlebt man das, dass Leute kommen und dass sie dann Sonderrechte wollen und sagt, nee, wir nehmen ihn auf, er kann auch dabei sein, er kann auch was essen. Aber wenn er irgendwie länger bleibt oder dann auch, ich sage jetzt mal, auffällig wird, ist er ein falscher Prophet. Wenn der Apostel weggeht, soll er nur Brot mitnehmen, also nur die nächste Speise, bis er wieder einkehrt. Also der soll genug mitkriegen. Brot ist jetzt hier auch sicher, da ist nicht verboten, noch eine Salami mitzugeben, aber der soll sozusagen seine Wegzehrung für den nächsten Weg haben. Wenn er aber Geld verlangt, ist er ein falscher Prophet. Und jeden Propheten, der im Geist redet, sollt ihr nicht prüfen oder richten. Also wenn einer sagt, der Herr redet zu mir und ich bin jetzt hier im Geiste, und dann sollt ihr es erstmal nicht prüfen oder richten, denn jede Sünde wird vergeben werden, diese Sünde wird aber nicht vergeben werden. Also man hatte ganz hohen Respekt vor der Inspiration des Heiligen Geistes. Man hatte Angst, die Sünde gegen den Heiligen Geist zu tun. Wenn man da den Geist löscht, das will man nicht. Also Jidachä sagt erstmal, ey, Offenheit für Prophetie. Er kann wirklich was sagen, prüft es nicht, richtet es nicht, rümpft nicht die Nase, wendet euch nicht ab. Es geht aber doch weiter, die Gemeinde kriegt aber jetzt doch hilfreiche Maßstäbe an die Hand, aber nicht jeder, der im Geist redet, ist ein Prophet, sondern nur, wenn er die Lebensweise des Herrn hat. An der Lebensweise erkennt man den falschen Propheten und den rechten Propheten. Das heißt, nicht an den Worten, sondern an den Taten soll man sie erkennen. Es kann sein, der redet total fromm und es sieht alles äußerlich total super aus, aber wenn du auf sein Leben schaust, dann merkst du, hey, da stimmt einiges nicht. Und das Ganzheitliche ist ja auch sowieso in der Didache drin, weil es ja am Anfang auch darum geht, wie lebt man als Christ und als Jesus-Nachfolger und wie lebt man nicht. Also die Lebensweise, letztlich sagt ja hier die Didache zweierlei Sachen. Erstens, wenn der totale Irrlehre verkündet, das merkt er ja auch, dann habt damit nichts zu tun, ja. Gibt diesen Leuten kein Podium, keine Plattform, weil die zerstören nur. Und das andere ist, wenn er aber redet, ist alles okay, aber das Leben passt nicht zusammen, dann ist das auch das Zeichen eines falschen Propheten, weil man kann natürlich auch super fromm reden und man kann alles super angepasst da machen, aber das Leben stimmt einfach nicht. Vers 9, kein Prophet, der den Tisch richten lässt, also ich würde in meinem Deutsch sagen, Tisch decken lässt oder auffahren lässt, im Geiste, der isst davon, außer er ist ein falscher Prophet. Also der Prophet sitzt da, müssen wir uns vorstellen, die Gemeindeversammlung, und jetzt sagt er, der Herr sagt mir, ihr sollt jetzt den Tisch decken, bringt das Essen raus. Und ich weiß nicht, ob wir solche Situationen bei uns überhaupt in Gemeinden haben, aber gerade deswegen ist ja auch die Didache so interessant, weil es uns Sachen erzählt, die wir vielleicht nicht so kennen, aber vielleicht in anderen Ländern kennen das die Leute, weiß ich nicht. Jedenfalls, er sagt, der Herr sagt mir, ich sage euch jetzt durch den Geist Gottes, ihr sollt hier Tisch decken, Essen her. Und dann darf er aber selbst nicht essen, weil wenn er selbst isst, dann war das selbstsüchtig. Und dann hat er sich als falscher Prophet enttarnt oder entlarvt. Kein Prophet, der den Tisch rechten lässt im Geist, ist davon aus, ist ein falscher Prophet. Und jeder Prophet, der zwar das Rechte lehrt, ist ein falscher Prophet, wenn er das, was er lehrt, nicht tut. Das ist ja gerade schon mal gesagt worden. Jeder erprobte wahre Prophet aber, der für das weltliche Geheimnis der Gemeinde tätig ist, aber nicht lehrt zu tun, was er tut, der soll bei euch nicht gerichtet werden, denn er hat bei Gott sein Gericht. So, jetzt sagt hier die Erklärung in der Uni Fribourg und ich von der Uni Fribourg und ich schließe mich an. Diese Stelle ist schwer zu verstehen und deswegen bewahre ich sie mir auf für ganz am Ende, wenn ich auf zwei, drei etwas schwierigere Stellen gehen will. So hielten es auch die alten Propheten. Wenn einer aber spricht im Geist, gib mir Geld oder sonst etwas, hört nicht auf ihn. Wenn er aber für andere Bedürftige um Gaben bittet, soll niemand ihn richten. Also, wir merken hier ganz ausführliche Anweisungen, Ratschläge, wie man mit diesen wandernden Propheten und mit diesen wandernden Aposteln umgehen soll. Was uns das heißt, zeigt, ist, hier ist eine sehr, sehr frühe Zeit, in der viele Gemeinden, wahrscheinlich ist das ja im syrischen Raum, vielleicht auch im ländlichen Raum, noch nicht ganz ausgeprägte Ämter hatten und sozusagen wandernde Propheten und Apostel Verkündigungsdienste machten. Und das ist okay. Da wird jetzt nicht gesagt, der Diakon oder der Bischof oder der Aufseher oder wer soll den zur Rede stellen, sondern die Gemeinde als solche ist sozusagen der Souverän. Und jetzt kommt da jemand, erstmal Offenheit, aber auch hinschauen, wie lebt der, was erzählt der und ist sein Handeln eigennützig oder ist es im Grunde auf andere ausgerichtet. Also Geld für sich selbst soll er nicht fragen, aber wenn er sagt, pass auf, in Judäa, da haben die Gemeinden eine Hungersnot gehabt, könnt ihr bitte Geld dahin schicken, dann soll man das ernst nehmen. Ich finde das sehr interessant. Umgang mit den Propheten, ein Aspekt dieser Gemeinde, Unterweisung, der Praxis. Der zweite ist das Kapitel 12, Gastfreundschaft. Jetzt geht es nicht nur um die Propheten und Apostel, sondern auch um andere Leute, die vorbeikommen. Jeder, der kommt im Namen des Herrn, soll aufgenommen werden. Dann aber sollt ihr ihn prüfen und so kennenlernen. Und jetzt kommt ein Satz, den liebe ich. Ihr solltet nämlich euren Verstand anwenden zur Unterscheidung über rechts und links. Das finde ich einfach genial. Ja, also bitte ein bisschen Köpfchen einschalten. Guckt ihr den Typen an, der da vor dir steht. Wenn der Ankömmling nur durchreist, helft ihm so viel ihr könnt, aber er soll nicht länger bleiben als 2 oder 3 Tage, wenn es nötig ist. Also der darf ein bisschen länger bleiben, der auch 2, 3 Tage. Und jetzt geht es aber so, wenn er aber sich bei euch niederlassen will, als Handwerker, dann soll er arbeiten und essen. Wer aber kein Handwerk versteht, dann sorget nach eurer Einsicht dafür, dass nicht ein fauler Christ unter euch lebt. Will es aber nicht so halten, so ist er einer, der mit seinem Christentum Geschäfte macht. Hütet euch vor solchen. Also sehr interessant. Die Gemeinden sind natürlich Minderheiten. Und wenn ein Christ von einer Stadt in eine andere kommt, wer ist für ihn oder für sie natürlich die christliche Gemeinde der erste Anlaufpunkt? Und die waren darauf eingestellt. Das Römische Reich war sehr stark vernetzt miteinander. Überall gab es gute Straßen. Wir sehen diese intensive Reisetätigkeit ja auch im Neuen Testament, in der Apostelgeschichte und in den Briefen. Und wir wissen auch aus der frühen Zeit, aus anderen frühen Schriften aus dieser Zeit, dass die Leute viel gereist sind. Handelsreisende, arbeitssuchende Reisende, Verwandtenbesuche, querbeet. Es ist normal, dass jemand kommt, nehmt ihn auf. Erstmal ja. Ja zum Gast. Gastfreundschaft ist eine christliche Tugend, wird uns immer wieder gelehrt, aber Hebräerbrief, seid gastfrei, ohne zu murren. 2, 3 Tage ist okay und dann soll die Person mitarbeiten. Jetzt hätte ich ein Problem, weil ich bin jetzt überhaupt nicht handwerklich begabt. Ich würde hoffen, dass die Gemeinde irgendwas findet, wenn ich da vorbeikomme, dass ich sozusagen auch mitarbeiten kann. Wenn er aber kein Handwerk versteht, das wäre jetzt ich hier, Vers 4 in Kapitel 12, dann sorget nach eurer Einsicht dafür, dass nicht ein fauler Christ unter euch lebt. Also mit anderen Worten, lasst euch was einfallen, dass der Roland da nicht faul rumsitzt, sondern dass er auch sich irgendwo nützlich machen kann, nach seiner begrenzten Möglichkeit. Will er es aber nicht so halten, so ist er einer, der mit seinem Christentum Geschäfte macht. Hütet euch für solchen. Ich glaube nicht, dass wir hier aus der Didache ziehen müssen oder sollten, dass es keine freigestellten Arbeiter im Weinberg des Herrn geben soll. Und das ist, es gilt natürlich auch die apostolische Anweisung, du sollst dem Ochsen, der da drischt, das Maul nicht verbinden. Und es gilt natürlich auch die Anweisung, dass wenn jemand im Evangelium arbeitet, er auch vom Evangelium leben kann. Aber es geht hier um diese Grenzfälle, darum, dass Leute, die vielleicht gar nicht wirklich auch diese Berufung haben, dass die einfach versuchen, irgendwie so sich durchzuschlagen. Auch das soll vorkommen. Ja, wir sind so langsam am Ende mit diesen Aussagen über Prophetie und Gastfreundschaft. Es ist interessant, wie das zusammengebunden ist. Das würde wir jetzt nicht unbedingt heute so eng zusammenbinden, aber das ist diese frühe Zeit. Die Apostel und die Propheten, die da von Gemeinde zu Gemeinde reisen, sind natürlich auch wichtige Kommunikatoren innerhalb des christlichen Gemeindenetzwerkes, was ja immer stärker wächst. Dann geht es aber noch mal weiter. Also die, die jetzt kommen und mitarbeiten wollen, leben wollen, die sollen sich niederlassen, sollen Handwerk lernen oder sollen irgendwie eine Arbeit zugewiesen kriegen, mit denen sie sich einigermaßen nützlich machen können. In Kapitel 13 geht es dann wieder spezieller um die Propheten. Jeder wahre Prophet, der sich bei euch niederlassen will, ist seines Brotes wert. Also das ist das, was ich gerade gesagt habe. Der Arbeiter ist seines Brotes wert. Ebenso ist ein wahrer Lehrer genau wie der Arbeiter seines Brotes wert. Also ein vollzeitlicher Dienst ist hier nicht abgelehnt, sondern ist hier auch erlaubt, mit jetzt den Worten Prophet und Lehrer. Erinnern wir uns an den Epheserbrief. Gott hat einige gesetzt als Apostel, als Propheten, als Evangelisten, Hirten und Lehrer. Jetzt habe ich die Reihenfolge nicht ganz richtig. Also Arbeiter ist des Lohnes wert, des Brotes wert, der Prophet, der Lehrer. Und jetzt ist wiederum eine Erinnerung an die alttestamentliche Regelung für die Priesterschaft. Du sollst daher alle Erstlinge des Ertrages von Kelter und Fontäne, von Rinnen und Schafen nehmen und die Erstlinge den Propheten geben, denn dies sind eure hohen Priester. Also hier sozusagen das, was im alten Bund die Priester waren, sagt die Didache, das sind die Propheten im neuen Bund. Die haben damals die Erstlinge bekommen, also wurden versorgt von den Ertrag der Landwirtschaft, das sollt ihr jetzt auch mit den Propheten tun, also das ist okay. Wenn ihr aber keine Propheten habt, gibt es den Armen. Sehr interessant, man könnte ja auch sagen, okay, wenn wir keinen vollzeitlichen Mitarbeiter haben, den wir unterhalten müssen, weil der sich hier redlich bemüht und uns lehrt und prophezeit und alles, dann brauchen wir auch kein Geld sammeln in der Gemeinde, weil wir müssen ja keinen unterstützen. Und stattdessen sagt dann die Didache, hey, nee, dass ihr Geld gebt als Abgabe, als Erstling, das, was man manchmal den Zehnten nennt, ob es jetzt unbedingt 10% sind, aber der Erstling, die Erstlingsgabe, das ist doch, das gehört dazu, genau wie es zum alten Bund gehört, gehört es dazu. Und wenn ihr halt einen Überschuss habt, dann gibt es den Armen gibt es ja. Wenn du Brot bäckst, nimm den Anschnitt und gib es, den Anschnitt, oder das Brot gemäß dem Gesetze. Eben wenn du einen Wein oder Ölkrug anbrichst, nimm das Erste und gib es dem Propheten. Von Geld, von Kleidungsstoffen, von jeglichem Besitz, nimm nach Gutdünken die Erstlinge und gib sie gemäß dem Gesetze. Das finde ich sehr interessant. Also die Christen werden gehalten zu geben. Das gehört zur christlichen Nachfolge. Sie sollen den Armen geben, sie sollen ihren vollzeitlichen Mitarbeitern geben. Wir merken, hier geht es jetzt nicht unbedingt nur um Geld im sozusagen im Sinne von PayPal oder irgendwie sowas, sondern es geht hier um auch einfach um die Gaben. Das ist halt eine Situation, wo die Leute jetzt nicht unbedingt nur eine Münzwirtschaft haben, sondern auch eine Naturalienwirtschaft. So, das war jetzt das Thema Prophetie, das war das Thema Gastfreundschaft, es war das Thema Abgabe an Arme oder auch an die vollzeitlichen Mitarbeiter. Und jetzt wird nochmal so in den letzten Dingen so etwas zusammengefasst. Wir merken hier, in der Didache sind mehrere Dinge gesammelt. Einmal sozusagen die Unterweisung für den Einzelnen, das waren die ersten Vorträge. Und jetzt allgemeine Unterweisungen für die frühen Gemeinden. Warum hat die Didache solange dann, obwohl man wusste, dass es sie gibt und obwohl sie auch erwähnt wird, auch zum Beispiel von Eusebius in seiner Kirchengeschichte, wieso ist sie so ein bisschen in Vergessenheit geraten? Der Grund ist, dass die weiteren Gemeindeordnungen weiterentwickelt waren und dass man dann einfach in späterer Zeit die weiter ausgearbeiteten Gemeindeordnungen gelesen hat. Und dass man diese, sagen wir mal, frühe oder aus ursprünglicher Zeit stammende Gemeindeordnung nicht mehr so passend fand für seine Situation. Deswegen ist die Didache dann nicht mehr so bedeutend gewesen. Aber wie gesagt, für uns ist ja das Ziel, nicht zu sagen, wir wollen alles kopieren, aber wir wollen kapieren, weil wir durch dieses Fenster in die frühe Kirche einfach auch einige Inspirationen bekommen können über, wie wir die Sache mit Jesus ansehen können und wie wir vielleicht auch manches in unsere Zeit übersetzen können. 14. Kapitel geht nochmal um den Sonntag. Sehr interessant. Am Tag des Herrn versammelt euch. Brecht das Brot, sagt Dank, nachdem ihr zuvor eure Sünden bekannt habt, damit euer Opfer rein sei. Jeder, der mit seinem Freunde einen Streit hat, soll sich nicht bei euch einfinden, bis sie versöhnt sind, damit euer Opfer nicht entweiht werde. Denn so lautet der Ausspruch des Herrn, und das ist Maleachi 1, an jedem Ort und zu jeder Zeit soll man mir darbringen ein reines Opfer, weil ich ein großer König bin, spricht der Herr, und mein Name wunderbar ist bei den Völkern. Wir sehen also hier in ganz früher Zeit auch schon den Sonntag, den Tag des Herrn, als ganz normalen Versammlungstag, wo man miteinander zusammenkommt. Aber man soll einfach nicht kommen, wenn man unversöhnt ist. Wie voll wären unsere Gemeinden am Sonntagmorgen oder wie leer wären sie, wenn diese Didache-Anordnung bei uns umgesetzt würde? Ja, und jetzt zum Abschluss geht es nochmal um so ein bisschen Sachen, die auch wichtig sind. Und zwar, es geht um die Wahl der Bischöfe und Diakone. Also wir müssen uns klar machen, Bischöfe und Diakone, das sind einfach die örtlichen gemeindeleitenden Ämter. Episkopos ist einfach, ich habe es jetzt neulich nochmal gelesen, das war der Titel für einen Vereinsvorsitzenden, jeder Art von römischen Verein, also Kaninchenzüchterverein oder Beerdigungsverein, der hatte einen Episkopos, einen Bischof. Also wir dürfen uns nicht dieses bischöfliche Amt mit Mitra und allem drum und dran und Hirtenstab aus der früheren, aus der späteren Entwicklung sozusagen vorstellen, sondern wir haben hier eine frühe Zeit, der Bischof oder die Bischöfe, die Episkopoi und die Diakonoi, die sind einfache örtliche Ämter. Wählt eure Aufseher und Diakone, oder hier steht jetzt Bischöfe, würdig des Herrn. Wählt Männer voller Milde und frei von Geldgier, voll Wahrheitsliebe, Erprobte. Denn sie sind es, die für euch den heiligen Dienst der Propheten und Lehrer versehen. Also hier ist etwas schon wie eine Art Übergangszeit. Propheten und Lehrer, das war die frühe Zeit, das war der heilige Dienst, so hat es angefangen. Und jetzt könnt ihr das aber verstetigen, indem ihr bestimmte Personen, erprobte Männer, so heißt es hier, für diesen Dienst wählen könnt. Also ihr verstetigt dieses Amt der Wandernden, Propheten und Evangelisten und Lehrer, indem ihr Menschen, die dazu befähigt sind, vor Ort einsetzt. Achtet sie deshalb nicht gering, dass sie keine Propheten und wandernden Lehrer sind, denn sie sind eure Geehrten, zusammen mit den Propheten und Lehrern. Also es gibt sozusagen diesen überörtlichen Dienst von wandernden Menschen und es gibt jetzt auch die Bischöfe und Diakone vor Ort, und die sollen jetzt nicht geringer gesetzt werden. Also wir würden ja heute sagen, Bischof ist ganz oben und so ein Evangelist und Hirte und Lehrer irgendwo da unten. Nein, hier ist es genau andersrum. Dann geht es weiter, weiset einander nicht zurecht im Zorn, sondern in Frieden. Also Zurechtweisung ja, aber nicht im Zorn, sondern im Frieden, wie ihr es im Evangelium haltet. Und mit jedem, der sich verfehlt hat gegen seinen Nächsten, soll keiner sprechen, und er soll von euch nichts hören, bis er sich bekehrt hat. Also die Praxis der Gemeindezucht, wenn Leute hier massiv gegen andere sich verhalten, negativ, dann soll man gar nicht mit ihnen reden, bis sie sich bekehrt haben. Eure Gebete, eure Almosen, alle eure Handlungen sollt ihr so verrichten, wie ihr es habt im Evangelium unseres Herrn. Also es wird nochmal gesagt, das Evangelium des Herrn, es besteht hier schon. Wenn man es jetzt liest, in den Kommentaren wird gesagt, ja, damit ist wahrscheinlich das Matthäus-Evangelium gemeint, weil das meistens zitiert wird in der Didache. Ich würde mal sagen, das Evangelium des Herrn ist insgesamt einfach diese Lehre Jesu, und vielleicht hatten sie auch schon die anderen Evangelien. Auf jeden Fall, Jesus ist als Herr bezeichnet. Nochmal die Erinnerung an vorheriger Vortrag, dass er im Abendmahlsgebet als Pais, als Knecht oder als Junge oder Knabe bezeichnet wird oder als Zugehöriger, heißt nicht, dass es hier eine niedrige Christologie in der Didache gibt. Nein, es ist eine hohe Christologie. Hier ist es das Evangelium des Kyrios. Kyrios ist der Ehrentitel Jesu. Also, so sollen sie das machen mit der Wahl. Sie sollen Leute sich wählen, sie sollen das Amt verstetigen, sie sollen die aber nicht geringer achten als die wandernden Propheten und Lehrer. Man merkt also, hier sind wir insgesamt in einer sehr frühen Zeit. Und dann noch ein letzter Abschnitt, der eine Art Ermahnung ist und eine Warnung vor der Zeit des Abfalls, wo Menschen wieder vom Glauben abfallen werden. Interessant, dass das in dieser frühen Zeit auch schon so gesehen wurde. Ich lese es mal hier, wie gesagt, nach Bibliothek der Kirchenväter, Universität Fribourg, Abschnitt 16, Vers 1. Wachet für euer Leben, eure Lampen sollen nicht ausgehen und der Gurt um eure Lenden soll sich nicht lockern, sondern seid vielmehr bereit, denn ihr wisst nicht die Stunde, in der unser Herr kommt. Wir merken, hier sind Zitate aus Matthäus-Evangelium, aber auch aus dem Lukas-Evangelium aufgenommen. Ihr sollt fleißig zusammenkommen, indem ihr nach dem strebt, was euren Seelen zukommt. Denn es wird euch die ganze Zeit des Glaubens nicht nützen, wenn ihr nicht in der letzten Stunde vollkommen seid. Denn in den letzten Tagen werden sich mehren die falschen Propheten und die Verderber. Und die Schafe werden zu Wölfen umgewandelt und die Liebe wird verwandelt werden in Hass. Wenn nämlich die Gesetzwidrigkeit sich steigert, werden sie einander hassen, verfolgen und ausliefern. Und dann wird erscheinen der Verführer der Welt. Wie der Sohn Gottes wird auch er Zeichen und Wunder tun, und die Erde wird in seine Hände überliefert werden, und er wird Gräuel verüben, wie sie von Ewigkeit her noch nicht geschehen sind. Dann wird das Geschlecht der Menschen kommen in das Feuer der Prüfung, und viele werden Ärgernis nehmen und zugrunde gehen. Die aber ausharren in ihrem Glauben, werden von dem durch die Verführer Verfluchten selbst gerettet werden. Und dann werden die Zeichen der Wahrheit erscheinen, zuerst das Zeichen, dass der Himmel sich auftut, dann das Zeichen des Trompetenschalls und das dritte die Auferstehung der Toten, aber nicht aller, sondern wie gesagt wird, kommen wird der Herr und alle Heiligen mit ihm. Dann wird die Welt den Herrn kommen sehen auf den Wolken des Himmels. Das ist natürlich hochinteressant, diese ganze eschatologische Ausrichtung hier am Ende der Didache. Und was wir hier sehen, ist, dass davon ausgegangen wird, es wird eine Zeit des Abfalls kommen, es werden sogar Schafe zu Wölfen werden, Liebe wird sich umwandeln in Hass. Natürlich ist hier ganz viel hinter, was auch Jesus selbst gelehrt hat. Hier in der Bibliothek der Kirchenväter sind jetzt sehr, sehr viele Bibelverse angeführt, Matthäus 24, Matthäus 25, Lukas 12, Thessalonicher 2, Thessalonicher 2, Offenbarung 13, Markus 13, 1. Korinther 15, 1. Thessalonicher 4, Sacharja 14 und so weiter. Wir merken also, die Didache nimmt hier ganz, ganz viel auf. Und zwar nicht nur aus dem Matthäus-Evangelium, so wie es manchmal zu lesen ist, sondern aus auch anderen Evangelien und auch aus den apostolischen Schriften und auch aus dem Alten Testament. Also diese, ich sag mal, Endzeit-Vorstellung oder diese eschatologische Vision, die hier dargestellt ist, die nährt sich aus der Bibel, und wir können davon ausgehen, dass das hier relativ weit verbreitet war. Zeitgleich oder kurz danach war ja auch Papias von Hierapolis. Und auch der, soweit wir wissen, aus der Kirchengeschichte von Eusebius, hat dasselbe gelehrt. Das heißt, wenn wir mal schauen, ich bin jetzt kein Spezialist in Endzeitdingen, aber wenn wir mal schauen, was hier eigentlich gesagt wird über die Endzeit, dann ist das sehr interessant. Vers 6, die Zeichen der Wahrheit werden erscheinen. Und welche sind das? Das erste Zeichen ist, der Himmel tut sich auf. Das zweite Zeichen ist, die Trompete wird erschallen. Dann kommt die Auferstehung der Toten, aber nicht der Toten allgemein, sondern der mit Christus, die durch Christus zu Christus gehörenden, die auferweckt werden. Und weil es heißt, der Herr wird kommen mit all seinen Heiligen, also die ganze Gemeinde wird, so wie es auch im Thessalonicher Brief heißt, ihm entgegengerückt. Und dann kommt er sichtbar für die Welt mit all seinen Heiligen zusammen, also mit seiner ganzen Gemeinde. Sehr interessant, was hier die Didache lehrt. Der Punkt ist aber, dass unsere Lampen nicht ausgehen sollen, dass der Gurt um unsere Lenden nicht abgenommen werden soll. Wir sollen bereit sein. Wir merken also, die Didache hat an dieser Stelle eine ganz, ganz starke eschatologische Zuspitzung am Ende. Die Christen lebten in dieser Naherwartung. Sie lebten in der Erwartung, dass Jesus wiederkommen wird. Sie erlebten aber auch in der Erwartung von all diesen Dingen, der Verführung und des Antichristen. Ich glaube nicht, dass das ein ganz riesiges, ganz genaues Schema ist, aber diese Grundzüge sind klar. Und bin dadurch herausgefordert, sage ich jetzt mal ganz persönlich, mich auch noch mal mehr mit diesen Fragen der Endzeit zu beschäftigen. Nicht in einem schematischen Sinn und nicht in einem übertriebenen Sinn, wie das manchmal passiert, oder dass man das zu sehr auf die Zeitgeschichte sofort immer zudeutet und da irgendwelche Voraussagen macht. Da habe ich in meinem Leben schon genug Voraussagen gehört, die sich nicht bewahrheitet haben. Aber doch diese Dimension nicht einfach auszuschalten und nicht nur über das Hier und Jetzt nachzudenken und wie gestalten wir Gemeinde und wie machen wir Seelsorge, alles wichtige Dinge, sondern dass wir auch, dass ich auch nochmal neu auf diese Dimension schaue, mit der die Didache endet. Ich habe gesagt, es gibt ein, zwei schwierige Stellen, die will ich jetzt ganz am Ende noch nennen. Vielleicht mache ich mal einen Vortrag, wo es nur darum geht, um die schwierigen Punkte bei den Kirchenvätern. Das wäre mal ein eigenes Kapitel. Eines ist das, was hier im Abschnitt 6 steht. Da heißt es, da bin ich drüber gegangen, ich will es aber nennen, der Vollständigkeit halber, aber werde es jetzt nicht genau erklären. Da heißt es, wenn du das ganze Joch des Herrn tragen kannst, wirst du vollkommen sein. Vermagst du das aber nicht, so tue, was du kannst. Und was die Speisegesetze ausgeht, erfülle, was du kannst vom Opferfleisch, aber enthalte dich ganz und gar, denn das ist eine Verehrung der toten Götter. Das wäre nochmal ein eigenes Thema. Das ist nämlich das Thema der Frage, das ganze Joch des Herrn, wahrscheinlich die ganze Lehre, vielleicht heißt es auch, ganz in den Dienst zu treten, vielleicht heißt es ganz sozusagen von allem Abschied zu nehmen und sozusagen in den vollzeitlichen Missionsdienst zu gehen, der damals natürlich auch leicht ins Martyrium führen konnte und auch so ein bisschen so diese Sachen, okay, wenn du das nicht kannst, dann ist auch okay, tu das, was du kannst. Und auch die Frage bei diesen Speisegeboten, eins ist tabu, das Opferfleisch, das den Dämonen geweihte oder den Göttern alias Dämonen geweihte, davon ganz fernhalten. Das ist so eine Stelle, das andere ist die ich vorhin erwähnt habe. Aber mir geht es jetzt ja auch nicht darum, die ganze Didache zu exegesieren, euch genau alles jeden Streitpunkt oder jeden kniffligen Punkt auseinanderzusetzen. Wie gesagt, vielleicht machen wir das mal, vielleicht wenn es da auch Interesse für gibt. In Reaktionen könnte ja auch sein. Zusammenfassend, die Didache, ein ganz spannendes Buch aus der frühesten Zeit der Christenheit, nicht aufgenommen ins Neue Testament, obwohl einige damals gesagt haben, hey, das müsste doch eigentlich dazugehören. Nein, die frühe Kirche hat es nicht aufgenommen. Es gibt auch so ein paar Sachen, wo man sagen würde, das ist wirklich sehr zeitbedingt, aber der Grundtenor ist klar, zu Christus gehören heißt eine klare Nachfolge, den Weg des Lebens gehen. Zum Christus gehören heißt, zu seiner Gemeinde zu gehören, heißt, eine gewisse Lebensordnung zu haben, in Fasten beten, durch die Taufe hineinzukommen, teilnehmen am Abendmahl. Zu Christus gehören heißt auch, Gemeinde, Gastfreundschaft zu leben, den Armen zu teilen, auf das Wort der Propheten zu hören, sich so zu verhalten, dass es auch nach außen attraktiv ist. Und zu Christus gehören heißt, auf ihn zu warten und auf seine Wiederkunft zu warten und auf diesem Weg wachsam zu sein, dass man nicht verführt wird durch falsche Propheten, weil diese falschen Propheten sind ja auch dadurch überhaupt erfolgreich, dass man sie nicht sofort erkennt. Dass es ein bisschen Unterscheidungsgabe braucht und dass man auf ihr Leben schauen muss und schauen, ist das aufbauend oder ist das abbauend. Soweit vielen Dank für euer Interesse auch an den frühen Kirchenvätern. Es geht weiter. Wir haben noch den ersten Clemensbrief vor uns. Wir haben die Ignatiusbriefe noch vor uns. Das wird alles in kommenden Serien irgendwann erscheinen, wenn wir Zeit haben, es aufzunehmen. Auf jeden Fall freue ich mich, wenn ihr Glauben, Denken weitergeht. Wir kommen jetzt ins dritte Jahr. Ja, und wenn jemand was spenden würde, mal würden wir uns natürlich auch freuen, dann könnten wir Fahrtkosten und sowas bezahlen. Aber wie gesagt, es ist ehrenamtlich. Wir tun das aus Freude daran. Wir tun es für euch. Bitte helft uns, indem ihr es weiter sagt, Menschen darauf aufmerksam macht und es nutzt in euren Gemeinden, in euren theologischen Institutionen, in euren Jugendkreisen, euren Seniorenkreisen, euren Hauskreisen, wo auch immer. Und ich freue mich bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, sei dabei. Und jetzt geht es um Glauben und Denken. Es geht um Glauben, Denken. Jetzt versagt mir die Stimme.